Radio Free FM präsentiert die Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Alle Jahre wieder, fast schon wie Ostern oder Weihnachten, darf man sich auf die Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm freuen. Sie ist auch immer sowas wie ein Auftakt in die Herbstsaison der Kulturschauplätze in Ulm und Neu-Ulm. Aber natürlich sind wie gewohnt auch eher überraschende kulturaffine Schauplätze mit dabei. Federführend koordiniert wird diese Nacht seit ihrer ersten Runde wie immer vom Kulturamt und vielen Leuten drumherum der Stadt Ulm und Neu-Ulm. Ein Blick auf die große Nacht der Kultur, aber auch einen kleinen Ausblick auf die Aktivitäten, die das Ulmer Kulturamt in der kommenden Saison verwirklichen wird. Das möchten wir in den kommenden 60 Minuten wagen. Ich freue mich ganz besonders, dass wir zu diesem Anlass heute hohen Besuch im Studio haben. Eine waschechte Bürgermeisterin und tatsächlich ja auch nicht zum ersten Mal hier zu Gast. Unsere Bürgermeisterin für den Fachbereich Kultur sowie Bildung und Soziales. Einen wunderschönen guten Tag, Frau Mann. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Ich habe irgendwie gehört, dass keiner Zeit hat und dass man Sie jetzt zu uns geschickt hat. Schön für uns. Ein sicher kompetenter Ansprechpartner wäre auch Christian Pfeiffer gewesen. Und er ist ja sowas wie der Projektleiter der Kulturnacht. Und Ralf Seifert war auch im Gespräch, aber der ist auch im Vollstress. Sind Sie die einzige nicht gestresste im Moment, oder wie?
Ja, das ist schön, gell? Die Bürgermeisterin hat sonst weniger zu tun und deswegen kann sie gut solche Termine wahrnehmen. Nein, nicht ganz, aber in der Tat war es so, dass ich einen Termin hatte, den ich auch noch gut verschieben konnte. Und das habe ich jetzt gerne gemacht für diese Sendung, um heute hier zu sein.
Ja, schön. Da freuen wir uns. Die Kulturnacht jährt sich 2019 zum 19. Mal, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe. Ne? Ja. Es darf, denke ich, von einer Art Erfolgsgeschichte gesprochen werden. Sie kamen ja erst später dazu. Seit wann kennen bzw. wirken Sie eigentlich an der Kulturnacht mit?
Seit 2007, also immerhin auch schon 12 Jahre.
Ja, auch schon, ne? Die Zeit verfliegt. Ich glaube, da werden wir nachher auch noch ein kleines bisschen drüber reden. Aber bevor wir uns jetzt in die heutige Plattform fallen lassen, machen wir ein bisschen Musik. Die Plattform auf der 102,6 MHz Radio Free FM, heute mit unserem Studiogast Iris Mann, unsere Bürgermeisterin, zuständig neben Sozialen und Schulen eben auch für die Kultur und somit auch für die Kulturnacht, die übermorgen zum 19. Mal in Ulm stattfinden wird. Frau Mann, ich kann mir vorstellen, dass Sie heute als Bürgermeisterin nicht mehr so wahnsinnig in die Kulturnacht involviert sind. Das war sicher ursprünglich mal ganz anders, nämlich als Sie die Neue in Anführungszeichen waren. Wie erinnern sich heute ans erste Mal Kulturnacht? Kannten Sie davor Ähnliches aus Ihrer Arbeit?
Ich kannte solche Formate wie Lange Nacht der Museen in Stuttgart beispielsweise oder Ähnliches, ja. Oder Lange Nacht der Museen in Kiel gab es auch. Aber jetzt eine Kulturnacht in dem Umfang, wie ich sie hier erlebt habe, habe ich tatsächlich aus anderen Städten nicht gekannt. Und ich denke, das ist auch nach wie vor ein Alleinstellungsmerkmal der Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm, dass sie eben unglaublich viele Veranstaltungsorte und viele Veranstaltungen bietet in einer Nacht, in einer Bandbreite, die man sonst selten findet.
Wie Sie angekommen sind damals, war wahrscheinlich Anfang des Jahres oder so.
Februar.
Da war ja noch ein bisschen Zeit und dann mussten Sie sich da reinfuchsen. Kurz erschrocken, ob der Vielzahl?
Nein, überhaupt nicht. Und zwar deswegen, weil die Kulturnacht schon 2007 war das ja, zum 7. Mal dann lief und ich sag mal, vieles schon eingespielt war. Hm. Und das Besondere an der Kulturnacht hier ist eben, dass das Kulturamt oder die Kulturabteilung das ja auch nicht in alleiniger Verantwortung organisiert, sondern dass es ein Organisationsteam gibt und gab damals auch schon, in dem Leute aus der freien Szene, aus unterschiedlichen Bereichen vertreten sind und aus eben den städtischen Kulturabteilungen. Und das hat mir das Reinkommen ganz, ganz leicht gemacht. Da war ganz viel Erfahrung schon und auch viel Wohlwollen. Und insofern war das kein Problem, sondern hat eher meine Neugierde beflügelt auf so viel geballte Kultur.
Nun sind Sie zwar nicht die Initiatorin der Kulturnacht, wie wir wissen, ja, die haben Sie von Tom Fuke geerbt, aber müssten natürlich den Faden damals aufnehmen. Sie haben gesagt, die Übergabe war angenehm. Hat der Tom Fuke Ihnen bei der Übergabe ein Manifest überreicht, in dem die Intentionen verankert waren? Oder wie darf man sich das vorstellen?
Nein, da bewegen wir uns im Bereich der mündlich tradierten Geschichte.
Okay.
Und die ist bekanntlich immer wieder auch umdeutbar im Laufe der Jahre. Aber nee, ich habe es ja gerade schon gesagt, die Kulturnacht hier wird von ganz vielen auch wirklich mit Herzblut und mit inhaltlichem Gestaltungswillen getragen. Und deswegen hat jeder so seine oder ihre Sicht auf dieses Projekt. Und diese unterschiedlichen Sichtweisen habe ich natürlich dann alle mitbekommen und wir haben es gemeinsam, denke ich, weiterentwickelt, auch in eine gute Art und in eine gute Richtung, sodass eben dieses Jahr auch die 19. Kulturnacht stattfinden kann.
Ja, es ist Wahnsinn. Also ich war selber vorher ziemlich überrascht, als ich mal nachgeschaut habe, 19 Jahre, also nächstes Jahr dann die 20, da kann man ja ganz groß die Korken knallen lassen oder auch nicht. Die Eckpunkte, die wirklich markanten Eckpunkte gelten aber noch bis heute. Haben Sie dann relativ bald, nachdem Sie es übernommen haben, was geändert, was nicht nur marginal war, sondern was irgendwie sehr wichtig und einflussnehmend war?
Eigentlich nicht am Wesen der Kulturnacht, aber ich habe tatsächlich im ersten Jahr direkt was geändert und es ist mir zum Glück gelungen, alle anderen Akteure davon zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist. Wir hatten damals eine Zeit, in der das Geld in der Stadtkasse etwas knapper war, als man das zumindest heute so gefühlt den Eindruck hat. Und wir hatten sehr wenig Geld für die freie Kulturszene, für neuartige Projekte. Das fand ich ein ziemliches Manko seinerzeit. Und deswegen habe ich im ersten Jahr schon eingeführt, dass 1 Euro des Kulturnacht-Eintritts praktisch wieder zurückfließt in die Projektförderung und dass wir damit auch während des Jahres nochmal Kulturprojekte fördern können.
Ah ja, spannend. Hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass das damals auf Ihre Initiative hingegangen wäre. Heute ist es ja schon normal. Man weiß es, dass es ist und das ist eine gute Sache. Und es funktioniert auch nach wie vor einwandfrei.
Funktioniert nach wie vor und bringt uns tatsächlich viel Handlungsspielraum, mit dem wir auch neue Ideen immer mal wieder fördern und unterstützen können. Im letzten Jahr waren das roundabout 13.000 Euro für die beiden Städte, für die Projektförderung. Damit kann man wirklich auch was machen.
Das klingt gut, ja. Gab es damals Dinge, die heute komplett verschwunden sind oder gibt es heute Dinge, an die damals noch gar nicht zu denken war?
Naja gut, die inhaltlichen Formate haben sich natürlich im Laufe der Zeit verändert und das ist auch gut so, weil selbstverständlich künstlerische und kulturelle Ausdrucksformen sich immer wieder neu erfinden und auch die neuen Medien oder Technologien Möglichkeiten mit sich bringen, die es damals noch nicht gab. Also solche Themen wie, dass man über Silent Discos nachdenkt im öffentlichen Raum und sowas, das wäre jetzt 2007 noch nicht der Fall gewesen. Mhm. Aber es gab auch damals schon spannende Diskussionen. Ich kann mich erinnern, das weiß ich aber nicht mehr, ob das 2007 oder 2008 war. Eine Aktion, die für große Furore gesorgt hat, war die Show mit Florian Zimmer auf dem Münsterplatz.
Oh ja, kann ich mir auch noch erinnern.
Ein Format, das einzigartig war in der Geschichte der Kulturnacht, glaube ich. Aber es ist auch okay so. Es war gut, das einmal auszuprobieren. Aber es ist auch gut, jetzt wieder auf die,
muss man da nicht
so ein Riesenhighlight zu
machen. Also das Münster steht noch, er hat es nicht weggezaubert.
Gott sei Dank.
Haben wir Glück gehabt. Ne? Er selber, ihn gibt es auch noch, er hat sich auch nicht weggezaubert. Ja. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass es nicht ganz unumstritten war.
Ja, absolut.
Also da gab es schon heftige Diskussionen. Sind denn in diesem Jahr wieder mehr Plätze als bisher bespielt? Also findet da immer noch ein Zustrom statt? Beziehungsweise kann das denn eigentlich auch immer noch mehr werden? Oder tut es der Sache überhaupt gut, wenn es immer dicker und dicker wird?
Ja, es ist tatsächlich total verrückt, dass dieses Format immer noch so populär ist. Wir hatten lange Zeit immer so plus minus 100 Veranstaltungsorte, aber die letzten Jahre sind es in der Tat noch, also war die Tendenz eher zunehmend. Dieses Jahr haben wir nochmal neu gezählt, 120 Veranstaltungsorte. Wahnsinn. Das ist schon eine stattliche Zahl. Aber wir haben auch eine relativ große Region zu bespielen, also die Städte Ulm und Neu-Ulm, inklusive zum Teil eben auch der Außenbezirke, wie beispielsweise Pool mit der Walter Collection. Und da tut diese Vielzahl an Veranstaltungen durchaus gut. Es ist ja ein offenes Angebot. Es sollte niemand sich selbst unter Druck gesetzt fühlen, so nach dem Motto, ich muss alles oder möglichst viel gesehen haben, sondern das Programm ist so vielfältig, dass jeder was finden kann und darf. Und solange die Veranstalter sagen, das lohnt sich für mich trotzdem, sind alle happy.
Mhm. Ja, es sind ja tatsächlich, Sie haben es jetzt gerade angesprochen, die Walter Collection, die ist ja relativ weit draußen irgendwie. Ne? Aber anscheinend funktioniert es trotzdem, weil die ist ja auch nicht das erste Mal dabei.
Nee, Gott sei Dank. Aber es ist auch schön, dass man in der Kulturnacht tatsächlich es immer wieder schafft, auch Leute irgendwo hinzulocken, in Anführungsstrichen, wo sie sonst vielleicht nicht den Weg hinfänden.
Oder eben auch Türen aufzumachen, die ansonsten zu sind.
Genau, genau.
Ja, da werden wir nachher auf jeden Fall dann drauf eingehen, auf das aktuelle Programm. Jetzt würde mich aber noch eines interessieren, was ich auch intern immer wieder mal gefragt würde, was immer so ein bisschen so ein schwammiges Ding ist, wo man nicht so genau durchblickt, auch wenn es immer wieder mal in der Presse oder auch im Radio oder so debattiert wird. Wer entscheidet eigentlich letztendlich, was ins Programm kommt und wird denn eigentlich auch mal was abgelehnt?
Ja, das ist, ich glaube, eine der wenigen Dauerbrennerfragen, die auch im Organisationsteam immer, immer, immer wieder diskutiert werden, zu Recht. Wir haben uns aber bis dato immer gegen ein wirkliches Kuratorenteam entschieden, wie man das ja sonst bei Festivals hat, weil die Kulturnacht eben tatsächlich eine Plattform bieten soll für alle möglichen Experimente. Es gibt ein paar Ausschlusskriterien und da werden tatsächlich auch Angebote oder Anmeldungen immer wieder abgelehnt. Die sind aber eher formal. Also man muss, wenn man mitmachen möchte, beispielsweise ganzjährig ein Kulturprogramm anbieten in bestimmten Rhythmen oder einer Künstlerin, einem Künstler, einer Künstlergruppe aus Ulm, Neu-Ulm oder der engeren Region Raum geben in den eigenen Räumlichkeiten. Also eines dieser Kriterien muss man erfüllen. Das heißt, ein x-beliebiges Ladengeschäft, das sich einen Kabarettisten aus Nürnberg einlädt, die fliegen raus. Dafür gibt es keine Plattform, sondern es soll tatsächlich ein Schaufenster sein der Kulturszene hier vor Ort. Und wer da bereit ist, ein Schärflein beizutragen, ist herzlich willkommen.
Wird in, ich sag's jetzt ganz bewusst, Zeiten wie diesen, weil das war, denke ich, vor 20 Jahren auch noch gar nicht so aufgekocht wie heute, wird auch ein politisches Auge drauf geworfen?
Es gibt klare Ausschlusskriterien auch in der Hinsicht, die orientieren sich aber im Grunde am Grundgesetz. Das heißt, alles, was entweder extremistisch in irgendeine Richtung ist, sexistisch oder ähnliches und was als solches erkennbar ist. Und ich hoffe natürlich, dass wir es immer gegebenenfalls rechtzeitig erkennen. Auch das hat keinen Platz im Programm.
Also da schaut er schon genau hin.
Absolut.
Ja, okay. Die Plattform auf Radio Free FM heute ist unser großes Thema, die anstehende Kulturnacht, an der Radio Free FM übrigens auch wieder teilnimmt. Wir haben ja mal kurz pausiert. Jetzt öffnen wir die Türen wieder. Unser geschätzter Musikredakteur Hans ist da federführend. Wir beherbergen hier Bands. Das nur so mal am Rande erwähnt. Gerade vorhin wurde auch in der Ulmer Freiheit schon drüber gesprochen. Bevor wir jetzt ein wenig über die Programmpunkte oder ein bisschen viel über die Programmpunkte in diesem Jahr reden, machen wir noch mal einen kurzen Musikbreak. Die Plattform auf der 102,6. Zu Gast bei uns heute die Bürgermeisterin Iris Mann in ihrer Funktion als Kulturverantwortliche bei uns im Studio. Und der Anlass ist die Kulturnacht, die am kommenden Samstag in Ulm und Neu-Ulm auf die Straßen, Bühnen und Läden gestellt wird. Frau Mann, haben Sie sich denn schon eine Route zurechtgelegt?
Nee, das mache ich inzwischen nicht mehr, weil ich immer scheitere an diesen Routen, weil mir auf dem Weg einfach so viel Spannendes begegnet oder Menschen begegnen und ich einfach auch mich da eher treiben lasse, weil es schade wäre, das abzubrechen. Es gibt meistens so ein paar Punkte, also gerade wenn ich mal ein bisschen weiter außerhalb gehe, meistens nehme ich mir eine Richtung vor, wo ich sage, da will ich auch ein bisschen in die Außenbezirke gehen und der Rest, da lasse ich mich genauso gern überraschen wie viele andere.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das geht vielen Leuten so. Ja. Man nimmt sich das irgendwie. Ich habe das so oft schon von Leuten gehört, die haben sich das dann vorgenommen und da wollten sie hin und da wollten sie hin und da wollten sie hin und dann sind sie irgendwie da gewesen und dort hängen geblieben und der Rest ist dann doch nicht passiert oder ganz woanders gelandet. Aber ist ja gerade das Spannende an der Kulturnacht. Wenn wir jetzt mal gemeinsam ein bisschen ins Programm schauen, ich habe es jetzt hier auch liegen, es ist ja der Wahnsinn, es ist wieder mehr ein Buch als ein Programm. Es sind tatsächlich 150 Programmpunkte an 121 verschiedenen Orten, so habe ich das jetzt rausgelesen. Das ist ordentlich und sprengt natürlich jeden Rahmen einer einstündigen Sendung. Das können und wollen wir ja auch gar nicht leisten, aber wir möchten trotzdem mal versuchen, ein wenig abzuzeichnen, was denn so geboten wird. Tatsächlich geht das Ganze ja in manchen Fällen bereits am Nachmittag los. Ich glaube, damit können wir jetzt einfach mal einsteigen. Das sind dann aber wohl eher die Kinderprogramme, oder?
Ja, genau. Wir wollen natürlich Kultur nicht ausschließlich für Erwachsene bieten, sondern auch für die jüngere Generation. Das ist beispielsweise auch ein Punkt, der sich entwickelt hat im Vergleich zu den Anfangszeiten. Deswegen starten wir inzwischen um 15 Uhr nachmittags bereits. Dieses Jahr mit etwa 25 Veranstaltungsorten, die eben Programm für die ganze Familie bieten und wo man dann sukzessive sozusagen in den Abend hinein gleiten kann.
Sind das, wissen Sie das gerade, sind das alles Indoor-Sachen oder sind da auch mit den Kids Sachen draußen geplant? Ah, falsche Frage, ja.
Okay. Ja, da bin ich tatsächlich auch im Programm dieses Jahr nicht so tief drin, dass ich das genau sagen kann.
Dann lassen wir es einfach.
Das Gute ist ja, dass man in diesem Programmheft einfach vorne in der Übersicht alle Veranstaltungen findet, die für Kinder sind. Da möchte ich aber nur nochmal drauf hinweisen. Das heißt, wer früh loszieht, der kann einfach da schauen. Alles, was ein K hat, ist für Kinder. Beispielsweise gibt es eine Geschichte, die auf jeden Fall draußen ist. Das ist nämlich eine Fahrt mit dem Ulmer Spatz auf der Donau.
Oh, das ist schön.
Das ist in diesem Jahr, glaube ich, zum ersten Mal dabei. Der Ulmer Spatz wird betrieben von einem Inklusionsbetrieb.
Ich wollte es gerade sagen.
Da sind wir bei einem zweiten Thema, das uns in den letzten Jahren auch zunehmend wichtig war und wo wir versuchen, auch verschiedene Veranstalter und Organisatoren zu ermutigen, da mitzumachen. Und ich freue mich riesig, dass der Ulmer Spatz dieser dabei ist, sowohl für die Kinder als auch am späteren Abend ist das, glaube ich, eine tolle Geschichte.
Also der fährt dann auch abends noch?
Jawohl.
Okay, da kann man also eine Nachtfahrt machen.
Ne? Ja, kann man.
Des Nächtens auf der Donau, hat ja auch was.
Bis 22 Uhr.
Und die Donau ist im Moment tief genug, er kann fahren. Ja. Ist ja auch nicht immer so hundertprozentig gegeben. Unsere Donau macht ja gern mal, was sie will. Ne? Aber im Moment ist sie kooperativ und macht bei der Kulturnacht mit.
Absolut, da gehe ich davon aus.
Ein nicht ganz unwesentlicher Teil ist natürlich immer die Musik, die ist natürlich wahnsinnig im Brennpunkt. Die begegnet dem interessierten Besucher an so vielen Plätzen und in einer so brachialen Bandbreite, dass man sich eigentlich schon fast nicht mehr entscheiden kann. Können wir dazu irgendwas sagen? Hat sich da vielleicht auch mal was Besonderes hervorgetan, also im Vorfeld, dass man sagt, da ist jetzt mal irgendwas dabei, das hatten wir noch gar nicht. Orchester spielt auf dem Hans- und Sophie-Scholl-Platz oder so. Wäre doch mal was.
Ja, das stimmt. Nee, also sowas, wo man jetzt sagt, noch nie da gewesen. Also es gibt eine Sendung, die live gestreamt wird, beispielsweise im Coffee Fellows. Die kann man dann auch im Radio hören. Leider nicht in Free FM, aber in einem anderen Sender, aber das macht ja nichts. Da spielt beispielsweise auch OB Zisch mal eine Weile am Schlagzeug. Den hört man ja gelegentlich.
Gelegentlich, genau.
Bei verschiedenen Anlässen und wir freuen uns, dass er dieses Jahr auch die Kulturnacht bereichern wird. Ansonsten gibt es wirklich quer durch die Bank im Grunde alle Musikstile an unterschiedlichsten Orten und Musik ist zum Beispiel auch etwas, was eben oft in Locations stattfindet, die sonst nicht während des ganzen Jahres Kulturprogramm haben, weil eine Band oftmals einfacher mit Rahmenbedingungen klarkommen kann, die nicht ganz ideal sind, wie zum Beispiel ein Tanzensemble oder ähnliches. Also wir haben jetzt nur ein Beispiel willkürlich herausgegriffen, einen karibischen Abend in der Handwerkskammer in Ulm in der Olga-Straße. Das sind so Punkte, da geht man jetzt normalerweise, wenn man nichts mit Handwerk zu tun hat, nicht unbedingt rein. Aber es ist toll, solche Räumlichkeiten dann an dem Abend zu entdecken und ich freue mich total, dass es eben auch Unternehmen oder sonstige Organisationen gibt, die diese Räume zur Verfügung stellen an dem Abend.
Würden Ihnen jetzt gerade aus dem Stegreif noch mal so zwei, drei so Plätze einfallen, die eher so ungewöhnlich sind, also wie zum Beispiel Handwerkskammer, wo man sagt, ja, da geht man normalerweise rein, wenn man die Gesellenprüfung ablegen muss oder whatever, aber sonst hat man nichts verloren.
Ja, wir haben zum Beispiel die Werkstatt Davina in der Platzgasse, normalerweise eben auch überhaupt keine Kulturlocation in dem Sinn. Da gibt es Indie- und Latin-Musik beispielsweise an dem Abend. Sonst müsste ich jetzt tatsächlich auch nochmal durchblättern, was wir an ungewöhnlichen Locations haben. Sonst haben wir viele Cafés oder Bars, die eben an dem Abend Musik haben und wo man neben der Musik sich auch noch gut verköstigen kann.
Ja, wir wollen ja nicht das Wort das Gegenteil von ungewöhnlich wäre gewöhnlich, ne? Aber das wollen wir ja nicht sagen. Aber eben Orte, an denen man es dann eher vermutet. Ne?
Ja.
So, ich sage jetzt, was weiß ich, Roxy, Chili oder auch im Donaubüro, wo dann eben doch durchaus ab und zu Konzerte sind. Kino gibt's auch, habe ich gesehen, bewegte Bilder. Und zwar gleich mehrere Stationen sogar.
Ja, es gibt historische Filme beispielsweise im Haus der Stadtgeschichte. Das ist sicherlich eine ganz spannende Aktivität. Und ja, ansonsten einfach durchs Programm stöbern. Kurzfilme in der Donaubastion beispielsweise bei der Medienoperative. Also das ist auch immer, da kann man wirklich auch Ungewöhnliches entdecken und vor allem auch Filmschnipsel, die durchaus experimentell sind und die man sonst nirgendwo zu sehen bekommt.
Das steht aber nicht im Zusammenhang mit der 150-Jahre-Feier, oder? Mit diesen Kurzfilmen?
Nein,
nee.
Das ist völlig unabhängig davon.
Ja, weil die wurden ja auch immer wieder schon, ich höre da von verschiedenen Seiten immer wieder, wow, da war was total Cooles dabei oder war totaler Blödsinn oder wie auch immer. Hätte ich mir jetzt vorstellen können, dass man die vielleicht auch nochmal irgendwo sehen kann, aber ich glaube, dass die, also ich habe es zumindest im Programmheft jetzt nicht gefunden. Okay. Gibt es denn auch in diesem Jahr wieder Plätze, an denen man selbst aktiv werden kann?
Ja, es gibt zum Beispiel die Goldschmiede Dentler, bei der man in der Regel irgendetwas selbst erarbeiten kann, irgendetwas selbst basteln oder tun kann. Es gibt im Museum Brot und Kunst in der Regel Dinge, die man selbst, wo man selbst Hand anlegen kann. Oder muss ich gerade mal noch kurz nachschauen, im Naturkundlichen Bildungszentrum oder bei Contiki, auch da gibt es in der Regel Mitmachsachen. Ist allerdings vieles eher für Kinder, und weniger für Erwachsene.
Okay. Ziemlich relevanter Teil Kulturnacht ist vom Beginn an unsere Ulmer, Neu-Ulmer Museumslandschaft immer gewesen. Sehr spannend fand ich gerade in den letzten Jahren die Party-Variante, die das Ulmer Museum auf den Plan gebracht hat. Also sprich, Künstler agieren auch mal als DJs. War da in der Vergangenheit, passiert da dieses Jahr auch wieder was in der Richtung im Ulmer Museum?
Im Museum Ulm wird es...
Die arme Frau Mann, ich jetzt gerade kreuz und quer durchs Programm.
Genau. Und die Krux ist natürlich bei so vielen Veranstaltungen dann tatsächlich auch nichts auszulassen, beziehungsweise nicht auf nur ganz bestimmte Sachen hinzuweisen. Also in der Kunsthalle Weishaupt haben wir tatsächlich groovigen Vintage-Sound.
Okay.
Mit dem Trio Matchtape und Martin Meixner. Das wird das Foyer sicherlich beleben, und dieses Foyer ist ja auch einer der, ich möchte mal fast sagen, der Hotspots immer in der Stadtmitte, denn das ist auch so ein Ort, der erstaunlicherweise immer noch bei manchen Leuten eine hohe Hemmschwelle hat, reinzugehen, aber in der Kulturnacht ist das eben anders. In der Kulturnacht ist es ein pulsierender, sich auf dem Platz öffnender Ort, und das ist einfach auch schön zu erleben.
Ja, tatsächlich waren wir mit FreeFM ja auch schon mal zu Gast in der Kunsthalle Weishaupt, und da waren Sie, glaube ich, sogar auch als Interviewgast mit dabei, wenn ich mich so vage dran erinnere, ist schon wieder viele Jahre her.
Ja,
das ist ein sehr schöner Platz, das ist richtig. Genau. Also auch die Museen haben dann eben offen und laden ein, mal reinzuschauen. Ich glaube, wir müssen es jetzt erst noch mal ein bisschen sortieren, ob der Vielfalt der gebotenen Sachen. Da machen wir in der Zwischenzeit mal Musik, und wir hören uns dann nach dem Sound wieder. Zu Gast ist heute unsere Bürgermeisterin Iris Mann, und unser Thema ist aktuell die Kulturnacht, die übermorgen zum 19. Mal in Ulm und in Neu-Ulm über die Bühne geht. Verschiedene Aspekte haben wir jetzt schon angesprochen. Eins ist mir jetzt gerade noch so hängen geblieben. Wir haben ja aktuell, geht ja, wer Fernseh guckt, Arte zum Beispiel, 100 Jahre Bauhaus ist gerade angesagt, schlägt eigentlich die Brücke zur HFG. Ist die HFG in diesem Jahr auch dabei?
Ja klar, die HFG ist immer ein wichtiger Player natürlich in der Kulturnacht und wird auch dieses Jahr mit dabei sein, mit einem spannenden Programm, und vor allem lohnt sich die Fahrt auf den Kuhberg auch abends immer, weil man einfach einen herrlichen Blick von der Terrasse hat, abgesehen von der interessanten Ausstellung, die wir dort zur Grundlehre haben und wo man natürlich auch sich ganz aktuell informieren kann über die Frage, was zu Zeiten der HFG denn tatsächlich dort gelehrt wurde, auch infolge der Erkenntnisse aus dem Bauhaus. Mhm. Spannende Geschichte. Und wir haben ein kleines HFG-Fenster ja auch noch unten im Ulmer Museum.
Genau.
Und aktuell kann man im Münsterplatz 25 in dem früheren 58 auch noch eine Ausstellung besichtigen zum Gebäude der HFG.
Ah ja,
nur
okay.
Wer da irgendwann am Wochenende mal nachmittags durch die Stadt schlendert, noch ein bisschen Zeit hat, kann auch dort einfach mal reingucken.
Mhm. Wir haben jetzt einige programmatische Sachen gesagt. Wo eins habe ich noch, wenn Sie jetzt gerade angesprochen haben, schöner Blick über die Stadt und so. Da gibt es ja nochmal so einen Punkt in der Stadt, wenn man davor steht, auch einen irrsinnig tollen Blick hat. Ein neuer, in den letzten Jahren dazugekommener Hotspot, nämlich die Wilhelmsburg. Die läuft ja jetzt so langsam auf Betriebstemperatur, kann man sagen. Mhm. Ich glaube, dieses Jahr ist sie wirklich schon richtig, richtig gut bespielt. War jetzt auch dieses Jahr dann in der neuen Form auch zum ersten Mal das Theater zu Gast. Die wird doch mit Sicherheit in irgendeiner Form auch in der Kulturnacht mitmischen, oder?
Ja, absolut. Und da freue ich mich auch sehr, dass die Wilhelmsburg tatsächlich jetzt erstmals mit dabei ist bei der Kulturnacht. Und im Rahmen unseres Kultursommers unter dem Motto Stürmt die Burg, mhm, ist also auch die Wilhelmsburg am Start. Natürlich hat die Wilhelmsbar offen und es gibt oben natürlich Musik im Burghof und in einer ganz einzigartigen Atmosphäre.
Hm.
Ja, auf jeden Fall eine Entdeckung, ne, wert.
So kommt es ja langsam so ein bisschen in den zentralen Mittelpunkt. Aber so ganz fertig sind wir da oben ja noch nicht, ne? So, ich glaube so, oder? Oder ist, wie sieht es eigentlich aus? Sie wissen doch da bestimmt richtig gut Bescheid, um mal jetzt eine ganz kleine Klammer aufzumachen. Wie sieht es denn eigentlich aus auf der Wilhelmsburg?
Ja, wir haben tatsächlich noch viel zu tun da oben. Es ist uns gelungen, jetzt mit Hilfe eines Bundesprojektes, Projekte nationaler Städtebau, dort einiges zu investieren, rund 7 Millionen. Und man denkt erstmal, das ist eine Menge Geld, zum Teil von der Stadt, zum Teil vom Bund. Aber bei diesem Riesenbauwerk verschwindet es irgendwie relativ zügig. Wir haben eine neue Zufahrt machen können, eine neue Brücke, sodass der Michelsberg entlastet wird von Verkehr. Und haben zwei Bereiche ausgebaut. In einem davon finden beispielsweise während des Theatersommers, wird er genutzt als Backoffice für die ganzen Schauspielerinnen, für Garderobe, für Orchester etc. Und den anderen Bereich, da starten wir jetzt in die Vermietung. Und das ist gedacht tatsächlich für Akteure aus der Kultur- und Kreativwirtschaft, die dort einfach mal für eine bestimmte Zeit einen Büroraum beziehen wollen, vielleicht auch teilen wollen mit anderen. Also es soll etwas Kooperatives entstehen und es gibt gemeinsame Bereiche, auch gemeinsame Küche beispielsweise, wo man dann auch ein bisschen mit den anderen Akteuren vor Ort ins Gespräch kommen kann und wir hoffen einfach, dass sich da so eine kleine Keimzelle der Kreativszene bildet.
Ja, man wird sehen, es ist spannend, alle mal zum ersten Mal auf jeden Fall, mit Sicherheit nicht zum letzten Mal.
Ich glaube nicht. Und dort oben, weil wir vorher das Thema Filme hatten, dort oben gibt es beispielsweise auch Trickfilme zu sehen, also wer sich dafür interessiert, animierte Kurzfilme, Musikvideos, TV-Serien etc. pp. Da gibt es einen Rückblick vom Studio Filmbilder auf der Burg und es gibt eben auch noch Künstlerinnen und Künstler, die dort ihre Dinge präsentieren. Also da gibt es einiges zu entdecken.
Okay. Weiteres Thema, was jetzt gar nicht aktiv mit irgendeinem Place zu tun hat, sondern eigentlich eine generelle Sache ist, die ich hier auf meinem Zettel auch noch stehen habe, das Thema Inklusion. An welchen Punkten ist das ein Thema für die Macher der Kulturnacht?
Das ist in den letzten Jahren verstärkt zum Thema geworden, weil wir die Kulturnacht wirklich als riesiges partizipatives Projekt verstehen, an dem eben möglichst auch alle Gruppen der Stadtgesellschaft mitmachen und teilnehmen können sollen. Und inzwischen ist es so, dass wir nicht nur viele Besucherinnen und Besucher haben mit dem einen oder anderen Handicap, sondern eben auch Veranstalter, die sich beteiligen. Zum Beispiel ist in der unabhängigen Teilhabeberatung in Neu-Ulm, das ist eine neu geschaffene Stelle, die es jetzt erst im Zusammenhang gibt mit einer Gesetzesänderung im Bundesteilhabegesetz, wie es offiziell heißt.
So, und wir haben ja in Deutschland immer so schöne Wörter, ne?
Ja, natürlich. Und die bieten eine Vernissage, haben Musik dort und stellen eben Kunstwerke aus von Künstlerinnen und Künstlern mit Behinderung. Mhm. Dann habe ich vorher schon gesagt, die Lebenshilfe Donau-Iller bzw. Tochtergesellschaft hat den Ulmer Spatz am Start,
mhm, ja, stimmt,
und fährt
ja
auf der Donau auf und ab, natürlich auch mit Kulturprogramm mit dabei, mit Musik. Und im Edwin-Scharf-Museum ist beispielsweise das Museumscafé, das mitmacht, auch ein inklusiv betriebenes Café.
Richtig, genau. Ja.
Und nicht zuletzt haben wir das wirklich sehr, sehr außergewöhnliche und einzigartige Heyoka-Theater in Ulm, in dem Menschen mit und ohne Behinderung Theater spielen, unterschiedlichsten Alters und unterschiedlichster Herkunft. Und das Heyoka-Theater macht sozusagen kleine Interventionen auf dem Münsterplatz mit seinen Superhelden und hat auch eine Wunschmaschine mit dabei.
Also, eine Wunschmaschine?
Ja.
Oh, da gehe ich gleich vorbei. Da hätte ich noch ein paar.
Also gut.
Wunschmaschine ist immer gut. Die können wir, glaube ich, alle brauchen.
Ja.
Ich glaube, da werden die gar nicht fertig, die können die ganze Woche da bleiben. Ein weiteres Thema, auch das ich mal ansprechen wollte, was natürlich immer so ein Thema ist und immer mehr wird, ist das Thema Nachhaltigkeit. Inwieweit beschäftigt das die Macher der Kulturnacht?
Auch da sind wir seit einigen Jahren dabei, immer noch mehr drauf zu achten. Von Anbeginn an war ja das Konzept, den öffentlichen Nahverkehr an diesem Tag kostenfrei zu machen, sodass wir den ganzen individuellen,
das ist nach wie vor so,
motorisierten Verkehr möglichst vermeiden können und trotzdem eben diese 120 Veranstaltungsorte gut erreichbar sind und verbunden sind. Das ist nach wie vor so. In diesem Jahr leider, weil die Kooperation mit Ding sich verändert hat, ausschließlich im Stadtgebiet der beiden Städte Ulm und Neu-Ulm. Aber immerhin.
Ja, immerhin, ja.
Und da kann man kostenfrei mit Bus und Bahn unterwegs sein. Und wir haben seit 2 oder 3 Jahren auch die ganzen Marketingmaßnahmen daraufhin überprüft, wie wir sie möglichst klimaneutral gestalten können. Beispielsweise Druck von Programmheft und Plakaten, die ja in einer Riesenstückzahl entstehen, sind entsprechend CO2-frei erstellt.
Okay. Ja, jetzt fällt mir zum Thema Kulturnacht eigentlich nur noch eines ein, nämlich Bändchen kaufen und hingehen. Ich selber werde auf jeden Fall auch unterwegs sein, beziehungsweise ich werde auch arbeiten, allerdings nicht hier bei FreeFM, aber ich möchte das nochmal erwähnen, FreeFM ist mit dabei. Und Bändchen gibt es wie immer im Vorverkauf, noch aktuell, ne? Und dann natürlich am Abend an allen teilnehmenden Plätzen.
Genau, an allen Veranstaltungsorten und an der zentralen Kasse auf dem Münsterplatz.
Ja.
Und für insbesondere für preisreduzierte Bändchen lohnt sich der Weg zum Münsterplatz.
Okay, da würde ich sagen, wir machen jetzt einfach nochmal Musik, wir zwei, und dann reden wir noch ganz kurz, wir sind ja schon wieder fast am Ende, mal über das kommende Jahr, weil da stehen ja auch noch ein paar Sachen an. Die Plattform auf der 102,6, heute mit unserem Gast, der Bürgermeisterin Iris Mann. Sie vertritt heute wacker alle ihre verhinderten Kollegen. Unser Thema war bisher die Kulturnacht. Die steht natürlich am kommenden Wochenende am Samstag an und wird mit Sicherheit auch erneut gut besucht sein. Alles andere würde mich jetzt wahnsinnig wundern. Wetter soll auch mitmachen, auch nicht schlecht. Dann sind wir gespannt. Jetzt würde ich aber gerne die Gelegenheit beim Shop verpacken und noch kurz ein bisschen in die Zukunft blicken. 2020 wird zum Beispiel das sogenannte Berblinger Jahr. Ich nehme mal an, dass Sie da auch nicht so ganz außen vor sind. Inwieweit haben Sie als Kulturbürgermeisterin, haben Sie das vielleicht sogar aus der Taufe gehoben? Beziehungsweise ist das eine unumstößliche Pflicht, so ein Thema überhaupt aufzurufen? Kommt man da überhaupt drumherum? Oder käme man drumherum?
Man käme absolut drumherum, wenn man das nicht wollte. Jetzt ist es aber so, dass Ulm ja bereits seit Ende der 80er Jahre die Figur, sage ich jetzt mal, dieses Schneiders von Ulm, wie er vielen mehr bekannt ist als unter seinem bürgerlichen Namen, am Herzen liegt, und zwar aus vor allem aus dem Grund, weil Albrecht Ludwig Berblinger eben ein unglaublich kreativer und innovativer Geist war. Und das ist eine Grundthematik, die man in der Kultur eigentlich nicht auslassen kann, finde ich. Aber man könnte natürlich wenn man das wollte.
Ihr habt es aber nicht getan.
Wir haben das nicht getan. Wir haben ja seit vielen Jahren immer mal wieder das thematisch aufgearbeitet und in der Tat geht die Initiative auf dieses Jubiläumsjahr noch zurück auf meine damalige Zeit in der Kulturabteilung. Und wir haben 2011 einen großen Berblinger Event gefeiert und haben uns direkt im Jahr danach vereinbart, dass wir 2020 als nächste Zielmarke anpeilen wollen. Warum? Weil wir weil wir uns in den letzten Jahren sehr stark mit dem Thema ressourcenschonendes Fliegen beschäftigt haben und an einem Punkt waren, an dem man gesehen hat 2011, okay, es bewegt sich jetzt tatsächlich was im Bereich alternativer Antriebstechnologien, so dass man die Hoffnung haben kann, dass wenn man mit einem Vorlauf und mit Ideenwettbewerben das begleitet, dass man bis in 9 Jahren dann von damals ausgerechnet tatsächlich Flugzeuge haben wird, die auch praxistauglicher sind und größere Distanzen zurücklegen werden können. Und deswegen haben wir dann gesagt, 2012, 13 schon, dann lass uns was ausschreiben oder lass uns mal als Zielmarke nehmen, 2020 die Herausforderung einmal nicht sozusagen über die Donau, sondern entlang der Donau zu fliegen mit ressourcenschonenden Flugzeugen und zwar von der Quelle bis zur Mündung oder umgekehrt, wir fliegen jetzt von der Mündung bis zur Quelle. Das schien damals noch tatsächlich utopisch, so wie ja auch Berblingers Idee ziemlich utopisch war, überhaupt fliegen zu wollen, also dass ein Mensch sich überhaupt in die Luft erhebt. Und ich gehe aber im Moment davon aus, fest davon aus, dass wir es tatsächlich schaffen werden und dass wir mehrere Flugzeuge am Start haben werden.
Also da laufen die Planungen, das wird passieren. Also es klingt jetzt so danach, es wird passieren. Ihr startet dann in Tulcha, nehme ich an, oder noch weiter draußen?
Voraussichtlich in Tulcha.
In Tulcha. Gibt es einen Flugplatz?
Ja, einen ganz kleinen. Okay. Also es gibt da so kleine Regionalflughäfen, okay, da muss man sich ein bisschen arrangieren, aber ja.
Ja, ich habe mich überlegt, also ich war auch schon in Tulcha, aber irgendwie Flugplatz ist mir keiner untergekommen, aber wahrscheinlich ist der so klein, dass man ihn nicht
braucht. Da landen keine internationalen Maschinen.
Nein, eher nicht. Nach Tulcha ist es schon schwer, überhaupt mit dem Bus zu kommen, also von daher. Ja, spannend. Und die sollen dann, wie viele auch immer es sind, das Ziel ist im Prinzip, ich würde jetzt mal sagen, so eine Art Marathonlauf, die sollen quasi mit Sonnenenergie, auf jeden Fall ohne Brennstoffmotoren in Donaueschingen ankommen.
Ja.
Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, die werden, also landen werden sie wahrscheinlich dann in Memmingen, aber sie drehen wahrscheinlich einen Schlenker über Donaueschingen. Ja.
Okay. Und da habt ihr schon Anmeldungen?
Wir haben erste Interessensbekundungen auf jeden Fall. Wir haben ganz gezielt Leute angesprochen und es wird jetzt auch kein Wettrennen geben im Sinne von, wer ist der Schnellste, sondern es wird darum gehen, zu schauen, mit welchen Antriebstechnologien, mit welchen innovativen Ideen ist sowas überhaupt realistisch, kann man das schaffen und wo lohnt es sich einfach auch forschungsmäßig dann weiter zu investieren.
Okay. Zum Thema eben solche Programmpunkte, ich denke, da sind noch einige mehr. Wir hatten eigentlich da letztendlich das Sagen und wer entwirft diese Programmpunkte? Ist es wirklich Sache des Kulturamts? Ist das euer Ding?
Ja, das ist es schon. Also zumindest verstehen wir uns so. Und das Programm wird gestaltet von der Kulturabteilung. Der Gemeinderat ist natürlich eng begleitend dabei, hat auch Impulse gegeben. Da hatten wir auch im Vorfeld spannende Diskussionen, aber es steht ja auch ein nennenswertes städtisches Budget dahinter, sodass der Gemeinderat einfach auch gefordert ist, das entsprechend zu unterstützen. Los geht's im Übrigen schon demnächst, nämlich am 3. Oktober.
Ah ja, jetzt schon.
Das ist wirklich in ganz greifbarer Nähe, genau. Und zwar mit 2 Aktionen, die wir verbinden. Einmal mit der Premiere absoluten Premiere-Uraufführung im Ulmer Theater. Die haben ein Stück schreiben lassen zu diesem Anlass, das sich mit der Berblinger Geschichte auseinandersetzt. Und am selben Abend werden wir auch starten einen Ideenwettbewerb. Denn unsere Idee war immer, und das merkt man auch an dem Flugwettbewerb, eben nicht retrospektiv nur unterwegs zu sein, zu sagen, wow, war der toll und was der alles damals schon sich überlegt hat, sondern zu sagen, was sagt uns diese Figur heute und was können wir heute daraus lernen oder was, wozu kann die Figur auch ermutigen. Und deswegen werden wir am 3. Oktober einen Ideenwettbewerb starten unter dem Titel Test, Test, Contest. Und da sind alle Ulmerinnen und Ulmer herzlich eingeladen, ihre innovativen, abgefahrenen, verrückten Ideen einzureichen, die irgendetwas auf der Welt revolutionieren können. Das kann was Technisches sein, das kann aber auch was Künstlerisches sein, kann was Soziales sein, kann unterschiedlichste Dinge.
Also es kommt auf die Idee an und nicht aufs Fliegen.
Genau, so ist okay. Es. Innovation ist unser Thema und weniger.
Wie lange läuft der dann? Flugthema. Beziehungsweise wann wird er ausgelobt? Werden wir da belohnt? So rum? Also.
Belohnt wird er dann im Rahmen des der Kernfeierlichkeiten. Die starten am 16. Mai nächsten Jahres, dauern in etwa 2 Wochen. Da gibt es unterschiedlichste Veranstaltungen und unterschiedlichste Festivitäten zum Thema Berblinger. Und dort wird dann auch entschieden werden, welche dieser Ideen die Chance hat, weiterverfolgt zu werden. Wir wollen das verbinden. Auch mit der Aktivierung der Stadtgesellschaft noch in einer anderen Sicht, weil wir sagen, gut, der Berblinger ist im Grunde daran auch gescheitert, dass die Stadtgesellschaft nicht an ihn geglaubt hat.
Sondern über ihn gelacht hat, genau.
Und da wollen wir mal gucken, wie ist denn das heute eigentlich, wenn jemand eine verrückte Idee hat oder wenn jemand ganz quer denkt, wie geht eine Stadtgesellschaft damit um? Sagt man, okay, kann man mal probieren, beziehungsweise ist eine Überlegung wert oder sagt man, alles, was nicht heute schon funktioniert und bewiesen ist, klappt nicht. Deswegen werden diese Ideen auch die Chance haben oder aufgefordert sein, auf einer Crowdfunding-Plattform Geld zu sammeln. Und da kommt es natürlich auch ein Stück weit drauf an, wie die Ulmerinnen und Ulmer dann welche Projektidee unterstützen wollen.
Okay, ansonsten noch, wir hatten jetzt gehört, es gibt dann irgendwie so einen komprimierten Zeitraum, in dem es richtig zur Sache geht. Was erwartet uns da noch an Programmpunkten?
Da erwartet uns zum einen eine große Skulptur, die errichtet werden wird an der Adlerbastei, an der Absprungstelle, an der Berblinger seinerzeit gestartet ist, zumindest ist es so überliefert. Da ist im Moment ein Künstlerkollektiv dabei, eine Skulptur zu realisieren, die dort aufgestellt werden wird. Ein sehr, sehr spannendes Projekt, eine hohe Wendeltreppe, die leicht geneigt ist. Also da bin ich total gespannt und die auch beim Begehen noch eine Geschichte erzählt, nämlich die Geschichte dieses Schneiders von Ulm.
Muss man schwindelfrei sein?
Da muss man, glaube ich, echt schwindelfrei sein.
Klingt so. Ja.
Schwindelfrei muss man wahrscheinlich auch sein, wenn man bei einem anderen Event dabei sein will. Es wird ein bekannter Slackliner kommen, der über die Donau balancieren wird und dort entsprechend auch das eine oder andere Kunststückchen machen wird, was Sie und ich wahrscheinlich eher in der Atemnot bringen würde. Da kann man wahrscheinlich auch ein bisschen mitmachen. Also wer sich traut, nicht unbedingt über der Donau, aber vielleicht am Ufer ein bisschen Slacklinen ausprobieren und schauen, wie man mit der Schwerkraft umgeht. Auch das ist ja ein Thema, das bei Berblinger eine wichtige Rolle spielt. Es wird ein Familienfest geben, ein großes an der Adlerbastei. Es wird aber auch ein Filmprogramm geben mit unterschiedlichen Filmen zum Thema. Es wird Diskussionsformate geben zum Thema Innovationen, auch zum Thema Scheitern. Also was funktioniert nicht? Eine Fuck-up-Night, wo einfach Leute auch von ihren Erfahrungen berichten, die was Tolles entdeckt oder erfunden haben, was dann nicht funktioniert hat. Auch das ist ja die Frage, wie geht man damit um? Denn wer innovative Ideen hat, der hat natürlich auch ein hohes Risiko, dass diese Ideen unter Umständen nicht realisierbar sind.
Scheitern oder
zu dem Tag noch nicht.
Oder verlacht werden.
Ja.
Vielleicht funktionieren, aber keiner nimmt die ernst. Ne?
So ist es.
Und ein paar hundert Jahre später dann vielleicht.
Genau. Und nicht zu guter Letzt wird es auch noch ein Musical geben, das extra zu diesem Anlass komponiert, geschrieben und auf die Bühne gebracht wird. Das wird auch im Juni dann im Roxy noch über die Bühne gehen.
Okay. Ja, da steht ja dann einiges Berblerisches an. Wir sind tatsächlich jetzt auch schon am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Frau Mann, vielen herzlichen Dank, dass Sie da wären. Alle, die jetzt irgendwie vielleicht erwartet haben, dass wir die große Diskussion über Kulturpolitik oder Sozialpolitik führen, die sind jetzt heute ein bisschen enttäuscht worden, weil wir haben tatsächlich über die Kulturnacht gesprochen, respektive über das Kulturprogramm vom nächsten Jahr. Vielleicht machen wir das ja irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass Sie in die Bresche gesprungen sind für Ihre Kollegen und wünsche euch mit dem ganzen Team toi 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 für die kommende Kulturnacht.
Vielen Dank und ich wünsche natürlich allen Besucherinnen und Besuchern, dass sie viel Spaß und viel Freude haben an der Kulturnacht beim Entdecken in Ulm und Neu-Ulm und vor allem, dass sie sich auf den Weg machen. Alle kommen, es lohnt sich garantiert.
Ja, gut, das war das Schlusswort. Das war die Plattform auf Radio Free FM auf der 102,6. Am Mikrofon auf der Moderatorenseite war Rainer Markus Walter. Ich wünsche jetzt noch viel Spaß bei den weiteren Sendungen und vor allem einen herrlichen, sonnigen, schönen Resttag.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.